Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Der Hamburg Ladies and Gents Cup war letzte Woche ein Turnier, was in Hamburg stattgefunden hat. Ein kombiniertes Frauen- und Herrenturnier. Frauen-ITF-Turnier und Männer-ATP-Challenger. Und irgendwie ist Hamburg dafür eine gute Adresse für kombinierte Turniere. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger Corner, dem Talk der Turniere unterhalb der ATP-Tour. Heute auch mit einem kleinen Ausflug in die Frauentennis-Welt. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Ja, Hamburg ist ein gutes Pflaster für kombinierte Turniere. Ich meine, das ist sehr, sehr selten geworden in Deutschland, aber Hamburg ist da eine rühmliche Ausnahme. Erst im Sommer das die Hamburg European Open als kombiniertes Turnier, jetzt dieser Hamburg Ladies and Gents Cup, das lässt sich gut angucken.
Ja, ganz genau. Und es gibt auch eine Verbindung zu den Hamburg European Open. Dieses Turnier, das relativ kurzfristig eigentlich ausgetragen wurde, unter der Leitung von Turnierdirektor Björn Groll, der ist ja auch tätig für die Hamburg European Open, für den Veranstalter der Hamburg European Open. Und deshalb war er und sein Team oder viele dieses Teams dann mit dabei, auch verantwortlich, dieses ATP Challenger ITF Combined Event, also quasi das kleine Combined Event in Hamburg hier durchzuführen. Und ja, durch diese Manpower und Frauenpower, die dort er mitbringen konnte, war es überhaupt erst möglich, dieses Turnier stattfinden zu lassen. Und es ist richtig, es war das größte Winterturnier, wenn wir so wollen, Hallenturnier in Deutschland, jetzt in diesen Monaten. Und international betrachtet allerdings ist es ein Trend, muss man sagen. Denn es gibt inzwischen viele Challenger-Turniere, die mit ITF Women Turnieren kombiniert ausgetragen werden. Also da gibt es inzwischen einige Beispiele. Aber in Deutschland, zumindest für diese Kategorie, denn das ITF World Tennis Tour 60er Event, also ein 60.000 Dollar Event des Pro Circuits, das ist wirklich eine Ausnahme gewesen und ist damit eben das höchst dotierte dieser Art in ganz Deutschland.
Wir sprechen dann ja auch immer darüber, über Spielmöglichkeiten für jüngere deutsche Spieler und Spielerinnen, in diesem Fall ja auch Spielerinnen beim Ladies Cup. Wir sprechen darüber, dass Turniere zum Beispiel in Italien sehr, sehr stark frequentiert sind, dann auch von italienischen Jugendspielern. Wir erleben dort im Moment, gerade bei den Herren, eine Welle an Spielern, die durchkommen und die halt eine sehr, sehr gute Ausbildung haben. Und natürlich braucht es diese Turniere auch in Deutschland. Und dieser Ladies and Gents Cup war ein sehr, sehr guter Anfang an diesem letzten Wochen oder in dieser letzten Woche. Und es war sehr, sehr gut besetzt, sowohl bei Frauen als auch bei Herren. Bei den Frauen hat Rebecca Masarova aus Spanien das Turnier gewonnen, im Finale gegen Isaline Bonaventure. Masarova, eine junge Spanierin, Bonaventure schon ein kleines bisschen etablierter. Es waren allerdings auch viele deutsche Spielerinnen am Start, gerade so aus dieser zweiten Reihe, beziehungsweise von den jungen Spielerinnen. Und die jüngste dieser Spielerinnen, die hat für den größten Aufruhr gesorgt. Das ist Julia Stusek. Die hat Anfang dieses Jahres hat sie das Le Petit A gewonnen, ein U14-Turnier, das größte Turnier für U14 Mädchen und gilt so als größtes Talent des DTB, was wir im Moment haben, gerade in diesem U14-Bereich. Du hast sie gesehen, ich habe auch ein Match von ihr gesehen, das gegen Ella Seidel, das hat sie verloren, aber hat mich schon beeindruckt. Was hast du für einen Eindruck von ihr gehabt?
Ja, ich war schon ein bisschen erstaunt, wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, wie alt ist sie, ich hätte gesagt, ein bisschen älter. Tatsächlich ist sie ja noch eine wirklich zierliche Person, aber die hat da schon richtig Power und dadurch habe ich einen sehr guten Eindruck von ihr gehabt, vor allem, weil ihr natürlich logischerweise die körperliche Voraussetzung noch fehlen, um dann wirklich mit den Erwachsenen in diesem Profizirkus dann natürlich hier eben auch zurechtzukommen. Aber sie platziert die Bälle unheimlich genau. Und das hat ihr auch den Erfolg hier eingebracht bei diesem Turnier. Denn sie hat sich ja, da werden wir gleich drüber sprechen und sie im Interview auch hören, sich ja zum ersten Mal für ein Hauptfeld auf einem ITF World Tennis Tour Event qualifizieren können. Und das hat sie geschafft mit unglaublicher Präzision durch ihre Schläge.
Sie hat sich in die zweite Runde dann ja auch noch durchgespielt, hat in der ersten Runde gegen Arina Gabriela Vasilescu gewonnen und stand in der zweiten Runde, hat dort gegen Ella Seidel in drei Sätzen verloren, war dort auch kurz davor, Ella Seidel, eine ältere Spielerin als sie, dann zu besiegen, aber Seidel konnte sich am Ende in drei Sätzen durchsetzen. Ich habe das Spiel gesehen, das Match gesehen, das war sehr, sehr eng, das war sehr umkämpft und Ella Seidel war sehr froh, dass sie dieses Match dann hinterher gewonnen hat. Und du hast dich zusammengesetzt mit Julia Stusek und hast ein Interview mit ihr geführt und in der Kategorie ihr hört Him Here First, die wir ja hier bei Challenger Corner seit Jahren schon etabliert haben, haben wir zum ersten Mal You Heard Her Here First. Das Interview mit Julia Stusek, das hört ihr hier.
So, ja, erstmal Glückwunsch zum Erfolg heute. Ich glaube, das Ende war ein bisschen unglücklich. Was ist passiert? Hast du es mitgekriegt?
Ja, nee, also sie hatte eigentlich die ganze Zeit keine Probleme, hat dann nach dem Physio gefragt, aber ich habe natürlich nichts dagegen, wenn jemand sich ein Physio nehmen will. Von dem her, ich habe nicht viel mitbekommen. Ich bin dann auch auf Toilette gegangen, um einfach im Fokus zu bleiben.
Aber also sie hat auch nicht gesagt, was irgendwie war oder so, hat sie nicht mitgeteilt. Ich glaube, das war dein erster Erfolg, dein erstes Profiturnier, was du quasi gespielt hast und gleich den ersten Erfolg bekommen hast. Ja, wie fühlt sich das an?
Ja, ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich vom DTB diese Chance bekommen habe, hier mitspielen zu dürfen. Und bin desto stolzer auf mich, dass ich das auch das erste Spiel gewonnen habe. Aber ich bin auch meiner Trainerin dankbar und Martina bin ich dankbar, dass sie alles für mich tun, auch für die Menschen, den guten sowie in schlechten Zeiten zu mir stehen. Also ja, ich bin sehr dankbar für alle, die mir helfen, dass ich jetzt hier sein kann.
Du kommst ja aus einer Tennisfamilie, glaube ich, tschechische Wurzeln, glaube ich. Kannst du ein bisschen erzählen über deinen Background?
Ja, meine Eltern sind aus Tschechien. Ich bin schon in Deutschland geboren, mein Bruder auch.
Du bist wo geboren?
In Rheinfelden, das ist bei der Schweizer Grenze. Jetzt sind wir in die Schweiz gezogen. Und ja, meine Eltern spielen beide Tennis. Sie waren beide Tennistrainer, auch auf der Tour aktiv, meine Mama. Und ja, ich war immer als kleines Kind schon auf dem Tennisplatz und das hat sich dann so ergeben, dass ich auch Tennis spiele.
Und es gibt ja auch eine Verbindung zur Familie Hingis, ich glaube Melanie Monitor, ihr seid auch noch irgendwie zusammen, oder? Ist es richtig, dass sie noch als ja, Coach auch mit dir unterwegs ist?
Ja, auf jeden Fall. Also sie ist meine Trainerin und Martina, die kommt auch eigentlich also, ja, regelmäßig zum Training, um mitzuspielen. Und ich bin echt wirklich dankbar, dass sie noch weiter mit mir zusammenarbeiten und ja.
Ist eine richtig prominente Unterstützung. Was sind so die größten Tipps, die du da vielleicht eben da auch mitnehmen konntest?
Ja, vor allem einfach fokussiert bleiben und nicht abheben. Einfach auf dem Boden bleiben. Natürlich ist es ein Erfolg, aber ja, einfach weitermachen und noch besser. Immer weiter, immer weiter.
Du hast auf den auf Juniors Level jetzt auch ja schon zwei Turniere, glaube ich, jetzt gewonnen, in Baden und Leimen. Jetzt die ersten Erfahrungen dann eben auch auf der Erwachsenenebene. Wie würdest du so die Unterschiede beschreiben zwischen dem Juniorentennis und dem Erwachsenentennis? Kannst du da schon gewisse Unterschiede festmachen?
Ja, ich finde manchmal im Juniortennis ist es noch so, dass sie aufgeben einfach. Wenn sie am Verlieren sind, dann gibt man auf und kämpft nicht weiter. Und ich glaube, das ist hier eben nicht der Fall. Es sei denn, man verletzt sich eben. Aber ich glaube, hier spielt man einfach immer, immer weiter, egal wie es steht.
Jetzt hast du schon gesagt, du hast früh angefangen. Also in welchem Alter hast du eigentlich angefangen? Oder wann kannst du dich erinnern, wann das erste Mal wirklich mit dem Schläger auf dem Blatt standest?
Ja, also soweit ich laufen konnte, war ich auch schon mit dem Schläger auf dem Platz.
Okay.
Aber so richtig mit regelmäßigem Training und Turnieren, so seitdem ich sechs bin, bin ich auch bei Melanie.
Okay. Wie würdest du so deinen eigenen Spielstil beschreiben und was sind so deine Stärken vor allem?
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass ich versuche, einfach keine Fehler zu machen. Und versuche wirklich jeden Ball noch auf die andere Seite zu schubsen, wenn es sein muss. Aber sonst einfach, ja, eben, immer Fokus behalten und weiterspielen.
Also einen bestimmten Lieblingsschlag eigentlich nicht, würdest du sagen, bist auf beiden Seiten da auch
also
stark?
Ja, Volleys, dass ich auch ans Netz gehen kann, um den Ball zu holen vorne. Aber ja, sonst eigentlich.
Okay. Wie läuft das bei dir noch mit Schule? Du bist 14, glaube ich, wenn es richtig ist. Ja, wie bringst du das unter einen Hut? Beziehungsweise, was besuchst du da?
Ich bin im Privatgymnasium Mannheim. Da muss man zweimal die Woche zur Schule gehen. Und man macht den Rest online. Es ist eine super Schule. Die Lehrer sind wirklich sehr kooperativ. Du kannst dich auch an Wochenenden melden und fragen, wann Online-Unterricht abgemacht wird, wenn du auf Turnieren bist und so. Und sie antworten auch direkt. Also es ist wirklich super.
Okay, super. Und wenn du abseits vom Platz und Schule, bleibt wahrscheinlich nicht so viel Zeit, aber was wären so die Hobbys, die du vielleicht da noch hättest?
Ja, ich mache auch viel mit meinen Freunden. Also wir gehen zum Beispiel auch schwimmen, also machen auch Sportliches, aber auch mal ins Kino gehen oder shoppen oder so ist auch. Ich habe auch noch Zeit.
gehört schon mal mit dazu, okay. Hast du auch bestimmte
bestimmte Lieblingsmusik oder Lieblingsfilme, die du da nennen könntest?
Ja, also ich schaue viele Serien.
Mhm. Was schaust du da?
Ja, zum Beispiel Haus des Geldes habe ich gesehen,
okay.
Der Klassiker.
Ja.
Und ansonsten Musik, ja, eher so popmäßig, aber...
Könntest du eine bestimmte Band nennen oder so, die dir...
Nee, also vielleicht mehr Englisch.
Okay, Englisch. Eine letzte Frage vielleicht noch dazu. Wir haben immer so ein kleines Porträt, da wird immer so gefragt, wenn du drei Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, was würdest du dann mitnehmen?
Ja, auf jeden Fall meinen Tennisschläger.
Ja.
Dann vielleicht ein Bett.
Das war auch gut.
Und Menschen, zählen auch Menschen dazu oder nur Gegenstände?
Klar, natürlich.
Ja, meine Familie.
Okay, das ist wirklich eine gute Wahl. Sehr, sehr gut. Ja, was können wir jetzt von dir die Woche hier vielleicht noch erwarten? Hast du noch Ziele, die du dir gesteckt hast?
Ja, ich finde einfach, Fokus ist natürlich schön, dass ich jetzt gewonnen habe, aber auch wenn ich verloren hätte, hätte ich gesagt, ich kann stolz auf mich sein, dass ich die Chance bekommen habe.
Mhm.
Und ja, ich versuche natürlich mein Bestes zu geben. Und wenn es nicht reicht, ist okay. Und wenn es reicht, ist natürlich schön.
Eine letzte Frage noch, weil ich es vergessen habe. Du hast dieses Turnier in Frankreich gewonnen, Le Petit As, das eines Jahr der größeren Juniorenturniere ist, was mit einem Riesenpublikum stattfindet. Wie war die Erfahrung da?
Es hat wahrscheinlich mir sehr geholfen, weil es waren wirklich viele Leute da und das muss man auch erstmal irgendwie wegstecken können, dass so viele Leute da sind und ebenso viel Trouble einfach.
Mhm.
Und ich glaube, es hat mir sehr geholfen, dass ich diese Erfahrung schon habe, weil ja... Das wird ja in Zukunft wird es wahrscheinlich auch passieren, wenn nicht gut wird, dass viele Leute kommen. Und das ist wahrscheinlich eine gute Erfahrung.
Hilft dann vielleicht schon. Gut, super. Vielen Dank dafür erstmal als erstes.
Ja, 14 Jahre. Wir sind nicht die, die jetzt hier den großen Druck machen oder so und sagen, hier in 2 Jahren muss sie bei den Grand-Slam-Turnieren dabei sein. Aber es gibt natürlich Hoffnung für den Nachwuchsbereich im deutschen Frauentennis. Es gibt ein paar junge Spielerinnen, Numanoa Akugue zum Beispiel, die angesprochene Ella Seidel, Mara Gut etc. Auch Nastassja Schunk, die noch sehr jung ist, die schon Hoffnung machen darauf, dass es ein Tennis, dass es ein deutsches Frauentennis, Spitzenfrauentennis nach Angelique Kerber und Andrea Petkovic gibt. Und ja, und die nächste Welle wird dann vielleicht schon von Julia Strusek bestritten.
Ja, es war wirklich sehr beeindruckend, muss man sagen, denn sie hat ja tatsächlich eben auch Spielerinnen geschlagen, die ja mindestens 3, 4, 5 Jahre älter waren als sie und dann ja auch in der Weltrangliste irgendwo 500 irgendwas gerankt waren. Also ich finde das schon eine sehr, sehr starke Leistung in diesem Alter. Und wenn wir eben über die anderen Damen, die du da angesprochen hast, dann sprechen, die sind ja dann eben auch schon 3, 4 Jahre älter. Also das heißt, sie hat da schon einen gewissen Vorsprung und da bin ich sehr, sehr gespannt auf ihre Entwicklung. Dann natürlich auch die im Interview angesprochene interessante Kombination mit Martina Hingis. Lässt sie vielleicht so ein bisschen im Parallel auch schon vom Spielstil auch erkennen. Na, also dieses vielleicht nicht richtig overpowernde Spiel, was damit drin liegt, aber eben diese starke Platzierung der Schläge und der Bälle. Und das ist doch sehr, sehr, ja, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin sehr gespannt, hoffe, dass sie verletzungsfrei bleibt in erster Linie. Und dann bin ich sicher, wird sie auf jeden Fall ihren Weg gehen. Und ja, wie weit es dann nach oben geht, das werden wir dann erst sehen. Da haben wir ja schon auch des Öfteren drüber geredet. Es geht um die Hürde natürlich zu schaffen, dann wirklich auf den Pro-Circuit, auf das Seniors-Level zu kommen. Aber sie hat ja jetzt eben schon erste Erfahrungen gesammelt und ich bin ja immer ein Befürworter dessen, dass man immer relativ früh eigentlich auch Turniere auf dem Erwachsenen-Level bestreitet, um eben da auch erste Erfahrungen zu sammeln. Ne? Und ich denke, das ist etwas, was in Spanien beispielsweise eben sehr stark forciert wird. Und wenn sich hier die Möglichkeiten dann eben auch ergeben, das in Deutschland zu machen, wie jetzt eben hier in Hamburg, dann bin ich immer ein Befürworter, dass das von den deutschen Damen und Herren beiderseits dann eben auch möglichst auch aufgegriffen wird.
Ella Seidel hatte das Viertelfinale erreicht, genauso wie Julia Middendorf und Jana Mauderger aus deutscher Sicht. Rebecca Masarova hat insgesamt das Turnier gewonnen, wie ich es vorhin erwähnt habe. Kommen wir zu den Herren und diese Podcast-Folge heißt Hamburg liegt in der Schweiz und das hat einen gewissen Grund, weil in dieser letzten Woche war dieses Turnier dann, das Challenger in Hamburg war, ja, schwer in Schweizer Hand, weil das Turnier hat am Ende Alexander Richard aus der Schweiz gewonnen gegen Henri Laaksonen. Henri Laaksonen hat hier auch das Finale erreicht. Wir wollen aber hier dann dann auch mal so ein bisschen drauf gucken, was macht denn der Nachwuchs in der Schweiz? Über Dominik Stricker hatten wir hier schon mal gesprochen, wir hatten ihn auch im Interview hier schon in der Challenger Corner und der sorgt ja schon so ein bisschen für Furore. Es ist die Zeit jetzt nach Roger Federer und auch Stan Wawrinka wird nicht mehr so ganz lange spielen. Jetzt ist ein Spieler wie Marc-André Hüsler schon in die Top 70 aufgestiegen und man sucht dann im Schweizer Bereich natürlich dann auch nach den Nachwuchsspielern. Dominik Stricker, wie gesagt, ganz vorne dabei. Leandro Riedi ist auch noch dabei. Einer, der auch den Weg angehen möchte, das ist Jerome Kim. Und auch mit Jerome Kim hast du gesprochen und dieses Interview, das hören wir hier.
Ja, erstmal Glückwunsch zum Matcherfolg heute. Ich glaube, war ein ganz guter Auftakt zum Turnier, kann man sagen, oder?
Ja, also ich hab relativ gut angefangen, gleich mit dem Doppelbreak und sonst der Belag liegt mir richtig gut. Mhm. Ist nicht zu schnell, ist nicht zu langsam. Mhm. Aber ich habe perfekt Zeit zum die Bälle angehen und meine Schläge sauber zu spielen. Und ja, der Fokus liegt sehr drauf, dass ich meinen Aufschlag nicht verliere. Weil das ist eigentlich so meine Waffe. Und ja, von dem her, nein, es ist ein super Turnier, super organisiert und für Challenger ist es richtig gut. Ja.
Du hast gesagt, das ist ein Belag, der dir liegt. Also das heißt, du bist einer, der gerne Indoor Hardcourt auch spielt, oder wenn es nach dir gehen würde, was wäre so dein Lieblingsbelag?
Ja, kommt immer drauf an. Ich habe jetzt heuer auf Sand nicht so schlecht gespielt. Mhm. Hab da relativ viele Punkte gemacht. Ja, hart Indoor, wenn das so ein Belag ist wie da, dann taugt mir das schon richtig. Und ja, so die Schwäche ist bei mir noch, so bei schnellen Belägen zu reagieren und dass ich da nicht zu weit aushole oder sonst was. Und ja, von dem her eigentlich Sand, weil ich da viel Zeit habe für meine Schläge und da eher einen langsameren Hardcourt.
Du hast schon die Saison angesprochen. Ich glaube, 3 Finals auf ITF-Ebene dieses Jahr gespielt. Wir sind ja schon ein bisschen fast vorm Ende eigentlich. Wie fällt so ein erstes Fazit aus fürs Jahr 2022?
Also fürs erste Jahr auf der Profistufe für mich. Mein Ziel ist es gewesen, eigentlich am Anfang des Jahres Top 500 zu stehen. Mhm. Das habe ich jetzt eigentlich geschafft und jetzt ist mein Ziel ist noch so in Richtung 350 vorzurutschen und ja, und dann halt einfach mein bestes Tennis auf den Platz bringen, dass ich so gut wie möglich mich bewege und dann kommt der Rest von alleine, weil mein Motor muss immer laufen, damit das Ganze in Schwung kommt. Und von dem her, ja, ich hab da in Heraklion, war ich da zwei Wochen, da habe ich in der ersten Woche im Halbfinale verloren. Und dann in der zweiten Woche im Finale, da habe ich so meine ersten guten Punkte gemacht. Da in Lugano am Challenger qualifiziert und Viertel gespielt. Dann in Verona qualifiziert und Viertel gespielt. Und ja, dann war ich in Setúbal noch, in Portugal, da habe ich noch Finale gespielt. Und in Plaisir war ich auch noch. Mhm. Da habe ich auch noch Finale. Also es liegt so ein bisschen an den Finals, dass ich noch nicht weiter vorne stehe, aber auch andere Gründe. Aber ich werde immer Tag für Tag arbeiten, damit es so schnell wie möglich besser wird. Also ich sage halt, ich verliere lieber die Future-Finale anstatt die Challenger oder ATP-Finale.
Jetzt bist du ja ein junger Spieler und hast schon gesagt, erstes Jahr eigentlich wirklich auf der Profitour unterwegs. Was sind so die größten Herausforderungen für einen Junior, der eben dann auf Seniors-Level kommt?
Ja, eben wie, es gibt halt Ausnahmen wie ein Alcaraz oder ein Rune oder, also von denen, die sind halt angefressen von dem Sport und die machen das von 7 in der Früh bis um 9 am Abend oder weiß ich wie lang. Und ja, ich bin halt einer, der das eben nicht macht. Und das ist halt eben der Grund, warum ich noch nicht unter den Top 200 stehe, sondern immer noch auf 420, 422, wo man dumm rutscht.
Was ja auch nicht schlecht ist.
Was auch nicht schlecht ist, ja. Und ja, da muss ich noch ein bisschen am richtigen Rad drehen, würde ich mal sagen, damit ich da noch ein bisschen mehr Gefühl finde, in welchen Situationen ich jetzt besser trainieren kann oder meine Aufgaben besser erledigen kann und so.
Ist das tatsächlich so eine Art Motivationsfrage? Also wo du sagst, dass du mal so einen Tag hast, wo du sagst, boah, jetzt habe ich heute eigentlich gar nicht richtig so Bock zu spielen, aber ich muss, ja?
Ja, früher war das so, also da muss ich ehrlich sein, früher war das so, also wo ich so gesagt habe, ich scheiße, heute fehlt es an Motivation, aber es war dann immer lustig. Ich habe immer am Anfang des Trainings gesagt, okay, ja, ich habe eigentlich nicht so Bock. Aber wenn es dann angefangen hat, dann war ich voll motiviert. Mhm. Und also es hat eigentlich nicht so viele Tage gegeben, aber doch auch. Und jetzt seit 2 Jahren, seit ich mit Markus arbeite, ist das definitiv nicht mehr der Fall.
Genau, also du bist mit Markus Hipfel noch zusammen, oder? Wie läuft so die Trainingsarbeit aus? Also wo bist du auch stationiert und vielleicht kannst du ein paar Takte zu sagen?
Ja, wir haben uns kennengelernt in Israel bei einem U18 ITF-Turnier damals, 2018 glaube ich, oder 19. 19 war es, genau. Und dann hat er mir seine Nummer gegeben und hat gesagt, schau, wenn du mal irgendwas hast oder mal nicht mehr weiter weißt, ruf mich an. Ich bin immer da für dich, kann dir immer helfen. Dann hat er damals wieder angefangen, glaube ich im 19, wieder angefangen mit dem Philipp Kohlschreiber zusammenarbeiten. Und ja, hatte ich die Chance, mit dem Philipp zu trainieren.
Okay.
Und das hat dann alles in Kitzbühel stattgefunden. Und der Philipp hat halt da, seine Immobilie da und so. Mhm. Und ja, so ist das dann gekommen und jetzt bin ich seit jetzt im November dann, sind es genau 2 Jahre.
Findest du auch, also wenn du mit Kohli auch zusammengespielt hast, gibt es auch was, wenn man so einen Veteranen auf der Tour hat, ist ja auch ganz super. Was kann man da von dem vielleicht auch lernen besonders?
Er hat mir, also das, was mir am meisten hängen geblieben ist, er kam zu mir damals im Training, so glaube in der ersten Woche war das und hat mich damals eine Frage gestellt, so, ja, wer bist du, was kannst du und was hast du zu tun? Und dann habe ich ihn so angeschaut und war völlig überfordert eigentlich. Und jetzt in den 2 Jahren kommt das mir immer wieder hoch und hilft mir auch auf dem Platz, weil in engen Situationen kommt es dann. Und dann erinnert es mich, ja, okay, was kann ich, was habe ich zu tun und kann eigentlich so dann die Punkte gewinnen mit meinen Stärken.
Okay. Jetzt seid ihr in der Schweiz ja auch fast neidisch schon aus deutscher Sicht, ja, eine Gruppe von wirklich vielen, vielen jungen Spielern, die da auch da herankommen. Dominik Stricker, aber auch Riedi und eben du, ich glaube, ihr seid so diejenigen, die da sehr weit vorne sind. Ich glaube, ihr seid auch untereinander sehr, sehr gut befreundet und motiviert ihr euch auch gegenseitig. Also ich meine, das ist ja dann auch mal, wenn so ein Dominik Stricker mal so ein Challenger-Turnier gewinnt, das ist dann vielleicht auch ein Anreiz zu sagen, boah, wenn der das kann ich das vielleicht auch, oder?
Richtig, ja, aber ich war ja damals auch mit dem Leandro und war ich ja damals im Zimmer in Biel, also im Leistungszentrum. Wir gingen zusammen zur Schule, haben zusammen trainiert, gingen auf dieselben Turniere und so weiter. Und wir haben uns relativ gut verstanden und sind auch in der Schweiz beim GC Zürich in derselben Ligamannschaft. Mhm. Stricker spielt bei Seeblick und so. Stricker kam dann auch ein Jahr später dazu. Und ja, natürlich ist es ein Ansporn. Man kann es immer von zwei Seiten anschauen. Man kann sagen, okay, ja, geht mir am Nerv, dass der Challenger gewinnt und ich nicht. Oder man kann sagen, wow, stark von ihm. Wenn eben, wie du gesagt hast, wenn er das kann, kann ich das auch. Und ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich auch mal hoffentlich mal eine Challenger oder ATP-Turnier gewinnen kann.
Wann hast du angefangen mit dem Tennis? Wie alt warst du ungefähr?
Ich würde so sagen 3 oder 4. Ja.
Das ist schon recht früh. Also ja, hast du also irgendwie auch einen Background aus der Familie?
Meine Eltern und meine Geschwister haben nie was mit Tennis zu tun gehabt. Und ich habe damals auch Fußball gespielt, war Torwart. Und das habe ich gemacht bis so 11, 12, glaube ich, 13, weiß nicht mehr genau. Und ja, dann musste ich mich entscheiden, ob ich Fußball spielen will oder Tennis und so. Und ja, an schweren Tagen hinterfragt man sich, ja, warum hat man nicht Fußball gewählt oder was weiß ich. Aber ich bin froh, habe ich mich so entschieden.
Du hast im Fußball dann eben auch also relativ hoch dann schon gespielt, oder? Also
ja, also ich war damals beim FC Möhlin. Mhm. Also das ist in meinem Dorf, also in meiner Heimat. Mhm. Und ja, da haben wir schon immer so 14 Turniere gehabt und so. Und ja, ich war eigentlich nicht schlecht. Und ich denke, ich hätte da auch einen Durchbruch schaffen können vielleicht, aber das steht in den Sternen.
Ja.
Und ja, jetzt spiele ich Tennis und bin froh, dass es so ist.
Gab es so gewisse Vorbilder im Tennis? Ich meine, einer liegt wahrscheinlich auf der Hand, aber so gewisse Spieler, die du auch ja immer schon mal bewundert hast oder besonders toll fandest?
Ja, also auf der einen Seite der Rotsch, das ist klar, ja. Aber
den hatte ich jetzt auch gedacht.
Sonst würde ich sagen Dominic Thiem, mhm, und Andrei Rublev, so von, mhm, von der Schnelligkeit des Balles und von der Platzierung her, mhm, und die fighten halt jeden Ball, geben halt, als wär der erste Punkt der Matchball. Mhm. Und ja, das ist so, ich hatte jetzt auch die Gelegenheit, mit Dominik 2 Wochen zu trainieren.
Mhm. Wo wart ihr?
In Oberpullendorf. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das Ober- oder Niederösterreich ist. Ich weiß
okay,
nicht genau.
Also Österreich.
Ja, und das ist jedenfalls nähe Wien. Mhm. Und ja, da habe ich 2 Wochen mit ihm trainieren können.
Okay, wie war die Erfahrung? Also war ja, glaube ich, auch toll. Da kann man sich dann auch mal wieder einiges abschauen, oder?
Ja, sicher. Also, es ist halt, im Training ist halt jeder Ball voll Schrot, also mit 150%. Und ich kann da relativ gut mithalten von hinten. Und dann, wenn es halt zu dem Punkt, wenn man dann mit den Punkten spielen beginnt, dann muss ich halt schauen, dass ich da richtig in die Ecken komme und nicht mithacke. Mhm. Weil das geht sich sonst nicht aus. Aber es war auf jeden Fall ein Ansporn und ja, es liegt halt alles wirklich so nah beieinander, mhm, weil das Ranking spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Und ja, darum sage ich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dann da vorne stehe.
Mhm. Wenn du jetzt nicht auf dem Platz bist, was wären so Hobbys, die du gerne machst? Schaust du bestimmte Filme, Serien oder Musik, die du gerne hörst?
Ja, ich bin, mein Vater ist, der war mal so 20 bis 25 Jahre, war der beste Trommler in der Schweiz. Und ich würde mal sagen, ich bin so in seine Fußstapfen getreten.
Okay.
Und ich bin eigentlich mit dem Trommeln aufgewachsen, weil ich habe im Geburtsbett Trommelschläger gehabt und habe dann so begonnen, anfangen zu trommeln, und ich mache das heute auch noch. Also das ist was ich im Leben nie aufhören werde, ob ich 60, 70 oder ja, so alt bin.
Okay.
Und ja, bin auch, ja, habe eigentlich viele Turniere gewonnen, bin 4-mal Jungtamburenmeister. Zentralschweizerisches Tamburenfest habe ich auch schon gewonnen und ja.
Das ist dann aber so klassisches Schlagzeug, oder?
Nein, eben nicht Schlagzeug.
Okay.
Hast du einfach eine Trommel an, mhm, mit 2 Schlägern, und dann hast du so ein,
okay,
Stück, wo du vorträgst der Jury.
Aha.
Und die benoten das dann, und dann kriegst du so Anzahl, Punktzahl und so. Und ja, das mache ich gerne und stehe auch manchmal im Tor, ja, beim Fußball.
Und schaust du auch Fußballvereine an, oder gibt es einen besonderen Verein, den du unterstützt?
Ja,
oder so?
Also FC Basel ist mein,
FC Basel.
Ja, ist mein Hauptverein.
Okay. Super. Ja, ich glaube, erstmal bis dahin. Vielen Dank.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Jerome Kim, der hat es nicht durch die Quali geschafft in Hamburg, ist aber trotzdem ein sehr interessanter junger Mann, 19 Jahre alt, Nummer 419 im Moment der Weltrangliste und er ist unglaublich groß.
Er ist unglaublich groß, da muss ich gerade jetzt überlegen, ich glaube knapp 2 Meter, oder?
Ja, genau.
Wir haben uns tatsächlich im Sitzen unterhalten, dadurch ist es vielleicht nicht ganz so aufgefallen, aber tatsächlich habe ich ihn vorher natürlich auch stehen gesehen. Ja, ich wollte ihn unbedingt mal abgreifen, weil du hast die Namen ja schon alle genannt, einen großen Teil von denen haben wir in den letzten Folgen und in den letzten Wochen und Monaten ja auch schon besprochen gehabt, Jerome Kim eben zum ersten Mal jetzt kennengelernt und deshalb auch mich mit ihm zum Interview verabredet, auch wenn es dann am Ende für die Qualifikation hier nicht ganz gereicht hat. Aber auch er hat ja schon ein paar ganz gute Resultate geschafft gehabt, stand zum Beispiel im Viertelfinale in Verona in diesem Jahr. Also das ist auch einer, den ich da auf jeden Fall mit dazu zähle, zu den jungen Schweizern, die, glaube ich, ja, in diese Fußstapfen, da muss man immer vorsichtig sein, von Federer und Wawrinka, also zumindest in die Richtung der starken Repräsentanten ihres Landes gehen werden. Und ja, bin gespannt, wie es dann auch bei ihm weitergeht. Es ist natürlich auch so immer zum Ende der Saison hin ein wenig schwieriger. Er hat ja auch gesagt, dass er ja sich mit den schnelleren Belegen teilweise dann auch noch ein bisschen, vielleicht eher ein bisschen schwer tut. Aber ja, insgesamt glaube ich, einer, den wir in den nächsten Wochen und Monaten dann auf jeden Fall noch hören würden und sich als erstes dann jetzt auf jeden Fall mal auf der Challenger Tour etablieren sollte.
Jerome Kim hat auch im März das Viertelfinale des Challengers in Lugano damals erreicht, verlor damals gegen Luca Nardi. Luca Nardi, ein Spieler, den wir sehr sicher dann auch in den nächsten Jahren sehr häufig werden hören können. Auch einer aus dieser schier unerschöpflichen Talentschmiede aus Italien momentan. Luca Nardi, der dann auch vielleicht bei den Next-Gen-Finals dabei sein könnte. Er ist auf jeden Fall noch dabei in der Verlosung um die letzten Plätze, was diese Rangliste angeht. Jerome Kim hat hier, wie gesagt, gegen Andrew Paulsen verloren. Andrew Paulsen aus Tschechien hat er schon zum zweiten Mal in diesem Jahr verloren. Hier bei dem Challenger und auch bei einem M25 in Trimbach auf Teppich Anfang des Jahres. Also das ist ein Spieler, der ihm nicht ganz so liegt, aber Jerome Kim, von dem werden wir vielleicht in Zukunft dann noch was hören. Und wenn er ja, mit 19 ist er wahrscheinlich schon ausgewachsen, vielleicht macht er noch 2-3 Zentimeter und dann einen guten Aufschlag hat, dann werden wir auf jeden Fall von ihm hören in der Zukunft. Da bin ich mir relativ sicher. Jerome Kim hat es nicht durch die Quali geschafft. 2 Veteranen, die haben es aber ins Finale geschafft. Und da können wir, glaube ich, mal wirklich einen Haken dran machen. Das sind Veteranen, Henry Laaksonen und Alexander Richard. Laaksonen hat auch Davis Cup gespielt, mit zusammen mit Federer und Wawrinka. Der ist schon seit langer Zeit dabei, hatte auch schon bessere Zeiten erlebt auf der Tour. Und er traf im Finale auf Alexander Richard. Das Finale hat dann Richard gewonnen nach Aufgabe von Henry Laaksonen. Richard und Laaksonen beide, also Richard macht sich gerade einen Namen, Henry Laaksonen hat schon länger einen Namen.
Ja, Laaksonen gehört zu den etablierten Spielern auf der Challenger Tour, die zwischenzeitlich natürlich eben auch auf Tour-Level gespielt haben, aber ihre größte Erfolge dann doch tatsächlich eben auf Challenger-Ebene verzeichnen konnten. Richard ist so ein Spätstarter, der ist 28 Jahre alt, mit dem haben wir in Heilbronn, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal gesprochen und ich auch tatsächlich zum ersten Mal gesprochen, der auf Futures-Ebene einige Titel gewonnen hat, liegt aber auch schon ein bisschen her, der zwischenzeitlich mal auch die Vereinigten Staaten vertreten hat. Da kann man dann gerne auch noch mal in der Folge von Heilbronn des Neckar Cups dann dort reinhören. Und ja, so in dem Jahr begonnen hat, wirklich auch mal tiefer in die Felder auf Challenger-Ebene zu kommen. Und ja, da hatte es sich schon fast angebahnt, dass es ja irgendwann mal hier auch tatsächlich zu einem Triumph auf dieser Ebene kommen sollte. Und in Hamburg war es jetzt soweit, war nämlich sein erster Erfolg auf Challenger-Ebene. Ein bisschen kurios, muss man sagen. denn Laaksonen hat bei Matchball gegen sich quasi aufgegeben, also bei, was war es, 7-5, 6-5 und dann bei Matchball gegen sich aufgegeben, was natürlich ein etwas unrühmliches Ende ist, das kann man schon ganz klar sagen. Richard hat es aber, glaube ich, relativ entspannt zur Kenntnis genommen, wusste auch, war auch ein bisschen überrascht, kam also so aus dem Nichts, aber war relativ zuversichtlich, dass er dieses Match auch so gewonnen hätte.
Richard hat in diesem Jahr so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil er sich für die US Open und für Wimbledon qualifiziert hatte und dort dann zwei etablierte Spieler durchaus ins Schwitzen gebracht hat. In Wimbledon gegen Stefanos Tsitsipas in 4 Sätzen verloren und bei den US Open gegen Félix Auger-Aliassime in 4 Sätzen verloren. Beiden hat er einen Satz abgenommen und hat durchaus sehr, sehr forsches Tennis gezeigt bei diesen beiden Matches. Und mit Alexander Richard hast du auch gesprochen, beziehungsweise die Kollegin Inga Radl war es, ne?
Ja, war Inga, genau.
Genau, Inga Radl hat sowohl mit Henry Laaksonen als auch mit Alexander Richard gesprochen. Und first things first, erstmal der Finalist, sie hat mit Henry Laaksonen gesprochen. Das ist das Interview mit Henry Laaksonen auf Englisch.
So, Henry, you just reached the finals here in Hamburg. How do you feel?
Yeah, I'm very happy with today's match also. It was a tough match. I was serving well. And I had some chances on his serve as well. But he kept it difficult for me. And very happy to be in the final. And I have improved each game, my own game. So I'm happy with that.
Yeah, but talk us through your last service game. It was 4 aces.
Yeah, you don't finish match always like that. So I'm very happy with that one. I think I was serving from the first game on today very well. So very happy with that.
Has that ever happened to you in your career? Just 4 aces in a row to finish the match?
To finish the match, for sure not. Maybe I had 1 or 2 games in my career like that. But
and how would you rate your level right now? You have won against the top seed Bayer. You have now beat Robin Haase. How's your level?
I think I have improved each match, and I think already on the first match I played well. I had a few up and downs there. Second match was very difficult. We had some up and downs there, a good match. And yesterday I played extremely well, returning well, serving well. The whole match was good. So I started to feel better and better.
And last year we had Swiss players winning here, like taking the singles and the doubles title. Do you have an explanation why it seems to be like Swiss home turf somehow?
I don't know. I was also here 2 years ago, and I like the city a lot. Nice city, and I like the conditions we have here, courts, enough courts. There is a small gym, so it's really nice organized tournament here.
Okay, and last question. Of course, we have the big combined event here as well, the Hamburg European Open. How are your memories? You've taken part in this as well.
Yeah, I mean, I think the tournament is very well organized, so it's nice. I mean, beginning of the week, it was a little bit difficult with the course, but so many players. But was nice week.
So good luck for the finals tomorrow.
Thank you.
Und jetzt hören wir Inga Radl nochmal im Interview mit Alexander Richard, dem Turniersieger.
We have Alexander Richard with us. He's our 2022 Hamburg Ladies and Gents Cup champion. Alex, what does that title mean to you?
It means a lot. You know, it's my first challenger title of the year, of my career actually. It was a tough week. I had many tough matches, you know. Played everything point for point and somehow managed to sneak out the win today.
Yeah, and your opponent retiring is never the way you want to win. Explain us, how is the situation between you two in this All-Swiss battle?
Yeah, I don't know what happened. He seemed okay. I think something happened towards the end of the second set, something with his leg. And yeah, I mean, I was pretty confident that I was going to win the match, but I hope he recovers quickly and, you know, I'll take it. I had to get him to that point in the first place.
Yeah, and now you won quite some points for the ranking. What are your next aims? What tournaments will you be playing, and what is your overall next career aim?
Ranking-wise, I would like to finish the year at around 150, if that's possible. I have a couple more tournaments this year. I want to say 4 or 5, something like that, just challengers. And hopefully I can get another good result there and, push forward.
Yeah, and then during the winner ceremony, we had a little emotional moment. You said you dedicated your trophy to someone. Can you repeat that?
Yeah, I got some bad news from my family last week that my mom was diagnosed with breast cancer. Not something I like to hear, you know, on the road, but it happens. And I think she's going to be okay. They found it pretty early, but it definitely helped with the motivation. And I'm pretty confident she'll be okay.
Ja, Schweizer Tennis wird nach wie vor dann auch nicht von der Landkarte verschwinden, glaube ich, da können wir uns sehr sicher sein. Und Alexander Richard und Henry Laaksonen sind das Jetzt-Tennis, auch Marc-André Hüsler ist das Jetzt-Tennis, Dominik Stricker ist der baldige Nachfolger und dann kommen mir auch Spieler wie Jerome Kim und Leandro Riedi bald nach. Also ich glaube, um das Schweizer Tennis müssen wir uns nicht so richtig Sorgen machen, es sei denn, es werden alle mit Roger Federer verglichen.
Ja, gut, da müssen sie aber jetzt mal durch. Das denke ich mal, da kann ich dir sagen, gibt es ja einige Spanier, die auch das immer wieder erleiden dürfen. Da ist es natürlich nicht Federer, aber der andere prominente Herr. Und gut, das wird sich nicht vermeiden lassen, aber da gilt es einfach mal wirklich da in der Stelle das auszublenden, ja, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. Aber ich glaube, da bin ich relativ zuversichtlich, dass das funktioniert. Aber man muss doch sagen, es ist doch immer wieder erstaunlich, oder? Was aus dieser kleinen Schweiz im Endeffekt dort immer wieder an talentierten Spielern hervorkommen. Ich finde das immer wieder ganz, ganz krass, muss ich sagen.
Ja, ist es auf jeden Fall. Und wir können gespannt sein, wie die Wege dann von Dominik Stricker und Jerome Kim dann auch weitergehen werden in den nächsten Jahren. Und da wird es sehr, sehr spannend sein, was dort dann passieren wird in den nächsten Jahren. Und wenn man in Spanien Tennis spielt und dann mit Carlos Tabernet verglichen wird, so schlimm ist das ja nicht.
Nein, Carlos Tabernet, einer der großen Nachwuchskräfte und mehrfacher Grand Slam Champion. Aber nichts gegen Carlos Tabernet.
Nein, überhaupt nicht.
War einer meiner Favorites tatsächlich, aber leider auch sehr viele Verletzungssorgen gehabt. Deshalb auch noch wartet noch auf den Durchbruch. Aber da sind wir ja auch, um das vielleicht noch zu sagen, da sind wir wieder bei dem Punkt von wegen manchmal passiert es auch ein bisschen später. Ne? Dieser Alexander Richard, auch einer mit 28 Jahren, da kommen halt viele tatsächlich erst in die Blüte ihres Tennissports und dann, ja, plötzlich steht man in den Top 100, plötzlich spielt man dann doch nochmal auf großer Ebene, spielt bei den Grand Slams, spielt bei den ATP-Tour-Events, also ist bei einem Oscar Otto ähnlich und deshalb kann man sagen, also das ist immer wieder, man darf die Spieler dann manchmal auch zu früh tatsächlich nicht abschreiben und dann immer noch ein bisschen warten, zumindest bis es so in die Ende der 20er Jahre geht, dann steigern nochmal richtig einige ihre Performance.
Und natürlich war das ein Scherz von mir und Carlos Alcaraz hat seinen Vergleich mit Rafael Nadal dann schon sehr gut weggesteckt und die ganzen Vergleiche und wir waren immer so ein bisschen vorsichtig, wir haben gesagt, mit Rafael Nadal verglichen zu werden, ist auch nicht so richtig gut, aber er hat das ganz gut weggesteckt, das glaube ich, können wir sagen. Und auch er war hier schon mal bei der Challenger Corner im Interview damals. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Was geht noch was für dich dieses Jahr, was die Challenger Tour angeht?
Ja, wir haben jetzt eigentlich klassischerweise die Woche jetzt ein Turnier nochmal in Ortizay, was ich diese Woche jetzt leider aber nicht besuchen kann. Aber ich werde wahrscheinlich noch in Valencia vorbeischauen, Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang Dezember ist es in der Woche, wo auch die Davis Cup Finals in Malaga stattfinden. Mhm. Werde ich das ganz gut verbinden können mit einem Abstecher nach Valencia, wo eben auch nochmal ein Challenger-Event stattfindet. Im Übrigen auch, ich weiß gar nicht, ob es in derselben Woche ist oder die Woche davor, aber auch in Verbindung wieder mit einem Damenturnier. Also dieser Trend, der anfangs angesprochen ist, dass man das versucht zu kombinieren, Damen und Herren, das gibt es eben auch dann hier und dann denke ich, werden wir die ein oder anderen Stimmen auch wieder aus Spanien mitbringen.
Da wird es dann auch wieder eine neue Challenger Corner geben. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Und ansonsten solltet ihr Tennis Tour Talk in den Bookmarks haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.